Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch wieder bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Podcast Ungelöst, der Krimi-Podcast der Polizei Essen.
Heute wollen wir uns wieder mit einem Cold Case beschäftigen, dem Fall Cornelia Heinenberg. Die damals 26-Jährige wurde im April 1996 in einem Park an der Kronprinzenstraße in Essen umgebracht. Heute ist wieder Detlef zu Gast, Teil der Ermittlungsgruppe Cold Cases und mit dem Fall Cornelia Heinenberg betraut. Hallo Detlef.
Hallo Henrik.
Bevor wir über den Mord sprechen, beziehungsweise über den Fall an sich, wer war Cornelia Heinenberg?
Ja, Cornelia Heinenberg lebte in Bochum. Sie lebte dort allein, hat nicht gearbeitet und hielt sich sehr oft in Essen aus, fast täglich. Und Cornelia Heinenberg hatte ein massives Alkoholproblem. Daneben auch Beikonsum durch Medikamente, wie zum Beispiel Rohypnol. Und hatte dann am Essener Hauptbahnhof und im Essener Norden einen überschaubaren Bekanntenkreis, mit dem sie regelmäßig zusammen war und wo sie auch in Altenessen in den Wohnungen zu Besuch war. Und das war quasi ihr Leben.
Ja, ich hatte mich auch etwas eingelesen, wirklich schon seitdem sie 14 ist, Drogenkonsumentin, ne? Ist natürlich ein hartes Brot. Und dann mit 26 Jahren schon umgebracht worden. Sie wurde am 19.04.1996 gegen 7 Uhr morgens von einer Hundehalterin in einem Park, wie vorhin gesagt, an der Kronprinzenstraße in Essen gefunden. Was ist da passiert, beziehungsweise was ist passiert in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag im April 96?
Ja, sie hatte sich am Vortag des Auffindens in Essen aufgehalten und war zunächst in der Wohnung von zwei Bekannten im alten Essener Norden. Das waren Trinkkumpane, mit denen sie auch am Essener Hauptbahnhof abhing. Und da hatten sie dann auch schon konsumiert und sind dann wieder zum Hauptbahnhof gefahren und haben dann so über den Tag verteilt reichlich Alkohol zu sich genommen. Und es kam dann dazu, dass einer dieser beiden Begleiter, sie war so von zwei Leuten begleitet, die sie über den Tag kennengelernt hat, die sie auch gut kannte, dass einer dieser Begleiter sie mit nach Hause nehmen wollte. Und die beiden haben sie dann zusammen vom Hauptbahnhof quasi unterm Arm weggeschleppt. Sie war aber schon so außer Gefecht von dem Alkohol und den Tabletten, dass sie nicht mehr eigenständig laufen konnte. Und ob sie überhaupt noch bei Bewusstsein war, weiß man nicht. Letztlich sind sie nur bis zur Stähler Straße gekommen. Und da haben die beiden sie auf der Straße liegen lassen. Und da lag sie dann ungefähr eine Dreiviertelstunde, bis ein Taxifahrer sie aufgegriffen hat und zum Hauptbahnhof zum Taxenhalteplatz zurückgebracht hat. Und da hielt sie sich dann noch von 1 Uhr bis 2 Uhr morgens auf und hat sich dann selbstständig auf den Weg gemacht und ist dann verschwunden. Ein Taxifahrer will sie gegen 2:30 noch in Begleitung eines Mannes am Essener Hauptbahnhof gesehen haben. Und das ist die letzte Spur, die jetzt aber auch nicht komplett gesichert ist. Die wir von Cornelia Heinenberg bis zu ihrem Auffinden morgens haben.
Also ist eigentlich, hat man ermittlungstechnisch eine Lücke von 2:30 bis 7 Uhr, bis sie dann schlussendlich, wie gesagt, an der Kronprinzenstraße in diesem Park gefunden wurde. Wie stellte sich denn, also was hat diese Fußgängerin bzw. diese Hundehalterin da vorgefunden? Können wir so ein bisschen was zum Tatort sagen?
Ja, der Tatort ist das sogenannte Bernewäldchen. Das ist der Park, den du gerade benannt hast an der Kronprinzenstraße. Und an Bernewäldchen sind halt auch an den Wegen Bänke aufgestellt. Und sie lag vor einer dieser Bänke, hatte wahrscheinlich vorher auch auf dieser Bank gesessen. Und ihre Kleidung war Hosen runtergezogen, Oberbekleidung hochgezogen. Sie war so am Unterkörper entblößt. Es ist aber hinterher keine Spur von Geschlechtsverkehr festgestellt worden. Aber letztlich lag sie dann so gekrümmt auf der Erde und ist dann tot aufgefunden worden von dieser Hundehalterin, die morgens dort regelmäßig ihren Hund ausgeführt hat.
Ja, also wir haben nicht viel Anhaltspunkte zum Täter. Wir haben diese unbekleidete Frau. Dazu muss man vielleicht auch sagen, ne, es gab ja auch neben der Drogenszene Bezüge Richtung Prostitution bei ihr. Was weiß man dazu? Vermutet man da irgendwas? Oder ist das eigentlich so ein Strang, der jetzt bei den Ermittlungen keine Rolle gespielt hat?
Der ist bei den Ermittlungen nicht weiter intensiviert worden, weil sie auch keine professionelle Prostituierte war. Vielleicht hat sie Gelegenheitsprostitution begangen oder sowas. aber sie gehörte sicher nicht zur Prostituierten-Szene.
Dann ist die Frage natürlich, was haben die Kollegen gemacht? Was ist passiert? Hat man Tatverdächtige gehabt? Was ist damals an Ermittlungen gelaufen?
Ja, zunächst mal waren natürlich die beiden auch tatverdächtig, die sie am Abend vorher schon vom Hauptbahnhof weggeführt haben und mit nach Hause nehmen wollten. Es sind damals auch umfangreiche Spurensicherungen durchgeführt worden. Damals war die DNA-Untersuchung noch komplett in den Anfängen. Es sind damals aber schon beim LKA Untersuchungen gemacht worden mit diesen beiden Personen und auch der Cornelia Heinberg. Das hat dazu geführt, dass man an der Kleidung von den beiden auch Blutspuren von Cornelia Heinberg gefunden hat. Das sind aber auch Blutspuren gewesen, die man zwanglos erklären kann. Also äußerlich an der Kleidung, und Cornelia Heinberg war zwar eine hübsche Frau, aber sie war durch den Alkoholkonsum und durch den Tablettenmissbrauch schwer gezeichnet, hatte auch viele Hämatome am Körper und auch einige kleinere offene Wunden, sodass man das zwanglos auch erklären kann. Und die subjektive Lage hat in diesem Fall dazu geführt, dass man die beiden mit der Tat nicht in Zusammenhang bringen kann.
Logisch, die waren ja quasi auch, nachdem sie es ja quasi von denen, nachdem sie so alkoholisiert war, dass sie nicht mehr mit den beiden Herren mitgehen konnte, quasi, ist vielleicht nicht die feinste Art, aber haben sie die ja liegen lassen. Und dann wurde sie vom Taxifahrer in eine ganz andere Richtung gefahren. Somit hatte man die ja auch gar nicht so, sag ich mal, am Tatort direkt dran. Jetzt die weitere Frage, dann konnte man die zwei ausschließen. Hat man da noch weitere Vermutungen? Konnte man irgendwas an der Leiche feststellen oder konnte man da irgendwie Schlüsse auf einen Täter ziehen?
Ja, ein Ermittlungsstrang, der zunächst auch verfolgt wurde und der ja auch erfolgversprechend und Sinn machte, war, dass man versucht hat, die Leute festzustellen, die sich nachts für gewöhnlich zwischen 2 und 4 Uhr am Hauptbahnhof rumtreiben und den Kreis der Verdächtigen aus dieser Warte zu rekrutieren. Und es sind auch tatsächlich 2 südländisch aussehende Männer als Tatverdächtige ermittelt worden. Von denen ist auch die Kleidung sichergestellt worden, aber ohne Ergebnis untersucht worden. Und die gelten heute nach wie vor als tatverdächtig. Es kann aber auch ein anderer gewesen sein, der sich da am Hauptbahnhof, oder vielleicht, man kann schlecht sagen, wie sie ihren Weg dann fortgesetzt hat, dass sie da vielleicht noch auf jemanden getroffen ist und mit dem, das ist ja eine Strecke von 1 Kilometer bis in diesen Park, die sie dann zurückgelegt haben muss. Und da ist man dann halt nicht schlüssig an den Täter drangekommen. Und auch hier in diesem Fall Cornelia Heinberg spielen die nachträglichen Ermittlungsmöglichkeiten mit molekulargenetischen Spuren eine Rolle. Auch hier wurden umfangreiche Spuren auf Faserspuren untersucht, von dieser Parkbank, von der Kleidung von Cornelia Heinberg. Es ist damals aber noch nicht versucht worden, von diesen Mikrofolien DNA-Spuren zu generieren durch diese Hautpicking-Methode, wo man dann versucht, über Hautpartikel DNA zu generieren vom Täter. Und das wird gerade aktuell auch versucht.
Also seid ihr wieder in diesem DNA-Picking? Bevor wir jetzt vielleicht dazu kommen, was man heute macht, du sprachtest gerade nochmal Faserspuren an, wo man ja quasi die ursprüngliche Idee damals dieser Folien, die für euch jetzt so viel wert sind, diese Mikrofolien beziehungsweise Leichenfolien, da hatte man ja auch Fasern gefunden. Konnten die da Aufschluss bringen oder hat man dadurch irgendwelche Hinweise erlangen können?
Nein, darüber haben wir keine Hinweise erlangen können. Es gibt natürlich dann immer Fasern auf der Bank, die der Kleidung der Cornelia Heinberg zugeordnet werden kann, oder auch Fremdfasern, die auf dieser Bank sind. Und dann kommt es immer darauf an, wie gut kann man die Fremdfasern individualisieren. Und man kommt dann letztlich nur zu einem Kleidungsstück, was jemand getragen hat. Und wenn dann jemand eine Jeans von Levi's, war damals, glaube ich, eine bekannte Marke, hat,
die ist, dann, heute immer noch,
die ist dann 100.000-fach verkauft worden, dann kann man das auch nicht individuell zuordnen. Ich bin in dem Alter, wo man eine andere Jeansmarke trägt. Die ist zu eng geschnitten.
Ja, okay. Verständlich. Nee, ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Faserspuren, genau. Und diese damals Folien zur Sicherung der Faserspuren sind jetzt für euch viel wert. Da kommen wir wieder zu diesem Hautschuppenpicking, was wir schon in mehreren Folgen jetzt angesprochen haben, was euch jetzt auch wieder beschäftigt, wenn man halt von diesen ehemaligen Folien zur Sicherstellung von Fasern hingeht und sagt, wir wollen DNA picken. Wo wurden denn an der Leiche diese Hautschuppen gefunden, beziehungsweise was könnten euch jetzt diese Hautpartikel wieder für eine Auskunft geben? Oder was erwartet ihr davon?
Ja, also die Leiche ist vollständig abgeklebt worden. Das heißt, die entblößten und die bekleideten Körperteile. Und bei der Untersuchung priorisieren wir schon, welche Folien untersucht werden. Weil es muss auch immer eine Folie gefunden werden, wo wir sicher sagen können, dass der Täter da angefasst hat. Wenn da jetzt tagsüber irgendeiner von den anderen angefasst hat, dann hilft uns das nicht, dann ist das kein Beweis wert. Man muss diese Spur auch mit der Tatausführung in Zusammenhang bringen. Und dann spielt es natürlich eine Rolle, ist das auf der nackten Haut? Das hat natürlich einen hohen Beweiswert. Oder ist es an einer Stelle der Kleidung, die der Täter angefasst haben muss? Das sind so die Wunschvorstellungen. Und letztlich, sage ich mal, priorisiert man das dann auch so, dass man die potenziell wertlosen Spuren dann auch zurückstellt.
Verständlich, auf jeden Fall. Ist es für dich ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass du in solchen Ermittlungen tätig bist. Wie ist denn deine Einschätzung? Was hat sich zu der Arbeit damals, wann warst du das letzte Mal im KK11? Wann war das?
Ich habe bis 2016 beim KK11 gearbeitet und 2017 nochmal eine MK als Hobby gemacht, als ich einen anderen Job hatte.
Genau, also ist ja schon ein bisschen was her, aber du hast ja langjährige Morderfahrung und auch die Entwicklung quasi wahrgenommen. Wie würdest du denn sagen, wozu die Arbeit jetzt, wir sprechen ja wie ich von einem Fall von 96, die Folge davor haben wir von einem Fall von 1990 gesprochen, inwieweit hat sich da die Ermittlungsarbeit verändert, beziehungsweise ja, durch technischen Fortschritt vielleicht auch verbessert?
Die Ermittlungsarbeit hat sich auf jeden Fall durch die wissenschaftlichen Möglichkeiten stark verbessert. Wir haben heute viel mehr Möglichkeiten im TKÜ-Bereich, also diesen Fernmeldeüberwachung, alles was digitale Daten sind, die irgendwelche Geräte abgeben oder Handys oder sowas.
TKÜ einmal Telekommunikationsüberwachung.
Genau, deshalb habe ich das gerade mit Fernmelde nochmal gesagt.
Ja.
Das ist ja auf jeden Fall, in dem Bereich werden natürlich viele Daten generiert und die Aufgabe ist dann, diese Daten auch zu erlangen. Heute ist auch viel mehr Videoüberwachung. Das war vor 20 Jahren noch nicht übergreifend. Aber die erste Frage, die man sich heute stellt, ist, gibt es da Videoüberwachung? Kann ich an Bildaufnahmen kommen? Was ja dann natürlich diese DNA-Untersuchungen, wo man auch einem ständigen Wandel unterliegt. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Nee, gerade mit diesem Hautschuppenpicking, das ist erst seit 3-4 Jahren möglich. Da muss man sich als Mordkommission immer den Entwicklungen anpassen. Und eigentlich ist es so, dass man immer individuell am Fall entscheidet, was bringt mich hier weiter. Und was früher zum Beispiel ging, was heute nicht mehr so gut geht, ist eine Beschuldigtenvernehmung. Die Rechtslage hat sich ja dahingehend geändert, dass Beschuldigte aus bestimmten Deliktsbereichen, unter anderem Kapitaldelikte, nur noch mit Unterstützung eines Pflichtverteidigers oder einer Videovernehmung vernommen werden dürfen. Und dann kann man natürlich sich vorstellen, dass ein Verteidiger seinem Mandanten rät, zunächst mal nichts zu sagen, wenn das für ihn brenzlig ist. Und dann kann sich so ein Mandant auch nicht verplappern. Und bei einer früheren polizeilichen Vernehmung war für die Justiz nicht immer transparent, weil die wurde dann halt nur verschriftlicht. Und alles, was dann zwischen den Zeilen passiert ist, konnten die nicht nachvollziehen. Und deshalb ist das zur Verbesserung des Beweiswerts dieser Vernehmungen halt auch die Videovernehmung, die dann gewählt wurde als verpflichtendes Element.
Also, dass man da quasi durch Verfahrensvorschriften quasi, die auf der einen Seite natürlich einen höheren Beweiswert dann haben, aber euch dann auch in der Effizienz so ein bisschen einschränken. Aber wie gesagt, bei den alten Fällen haben wir jetzt ja vor allem die DNA, die euch da weiterhilft, die jetzt auch in diesem Fall wieder mal zu Rate gezogen wird, um zu gucken, ob man da vielleicht einen Täter ermittelt bekommt. Ihr habt wieder die DNA-Analyse angeregt. Habt ihr schon Ergebnisse oder wartet ihr da noch drauf?
Ja, wir haben schon ein Ergebnis bekommen. Das Ergebnis muss aber noch durch genauere Untersuchungen verifiziert werden. Und hier ist halt die Aufgabe, wir müssen die DNA eines Unbekannten generieren. Und dazu brauchen wir so viele Merkmale, dass wir das in der DAD-Analysedatei oder später vielleicht mit einem potenziellen Tatverdächtigen auch so nachvollziehen können. Die Wissenschaftler sprechen dann immer von einer biostatistischen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn einer eine DNA-Spur hinlegt, die einzigartig ist, also wo von 30 Milliarden Menschen kein anderer diese DNA-Spur haben kann, dann ist das schon ein sehr überzeugender Beweis. Und hier zu Beginn dieser Ermittlung bei Cornelia Heinberg, da sind damals 5 Allele nur detektierbar gewesen, also feststellbar gewesen.
Allele musst du vielleicht einmal erklären.
Ja, Allele sind die einzelnen Merkmale einer DNA-Spur. Und dann gibt es halt früher diese 5 Allele, die aus einer DNA-Spur generiert wurden. Dann kamen 8, jetzt sind 16. Für ein Vaterschaftsgutachten, habe ich jetzt gelernt, braucht man 24 Allele, die übereinstimmen. Und so werden die Untersuchungen dann auch immer genauer. Und das ist halt der Fortschritt, den wir machen müssen und gucken, dass wir möglichst viele Allele generieren, um eine wirklich individuelle Täterschaft oder Spurenlegereigenschaft festzustellen.
Damit das dann schlussendlich dahin führen kann, wie zum Beispiel den Bühlheimer Fall, der jetzt vor kurzem auch durch euch geklärt werden konnte, da hat ja auch genau diese DNA-Analyse wieder dazu geführt, dass man Täter überführen konnte. Und das kann natürlich gegebenenfalls auch hier der Fall sein, dass man über diese DNA, die man dann wieder analysiert, aufbereitet, jemanden findet. Wenn du jetzt sagst, es müssen noch mehr Merkmale gefunden werden, bedeutet das einfach, es müssen mehr Folien analysiert werden oder kann man das sogar aufbereiten, so eine DNA?
Ja, es gibt an diesen Folien, die jetzt schon untersucht worden sind, gibt es noch eine genauere Möglichkeit. Das können aber nur wenige. Und diese genauere Möglichkeit wird gerade durchgeführt. Das heißt, man versucht jetzt tatsächlich einzelne Hautpartikel zu finden, visuell. Und das ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe. Und da haben wir gerade die Besten engagiert.
Die Besten sind?
Nein, das war vielleicht eine unglückliche Formulierung, weil es auch andere Institute und LKAs gibt, die das können oder so. Mhm. Aber letztlich arbeiten wir in diesem Fall mit der Rechtsmedizin München und vorher war das die Rechtsmedizin Münster zusammen.
Das klingt doch sehr vielversprechend. Dann drücken wir mal die Daumen, dass das klappt. Jetzt sind wir wieder bei der Frage. Wir haben jetzt wieder sehr viel über den Sachbeweis gesprochen. Auch wenn es so lange zurückliegt, kann man ja nie, sag ich mal, den subjektiven Part rauslassen, sagen, wie könnten die Leute euch helfen? Also deswegen machen wir den Podcast ja auch, um die Fälle nochmal erneut in die Öffentlichkeit zu bringen, unsere Arbeit transparent zu machen, aber auch vor allem zu sagen, wie kann man helfen? Also gibt es eine Möglichkeit oder gibt es vielleicht Leute, wo ihr sagt, ja, die könnten noch Aufschluss geben darauf, was passiert ist?
Ja, wir haben natürlich die beiden, die Cornelia Heinberg zunächst mitgenommen haben und dann liegen lassen. Einer von den beiden ist verstorben, der andere lebt noch. Und die zwei Verdächtigen, die am Hauptbahnhof noch angetroffen wurden und von denen wir auch Kleidung haben, die halten sich jetzt wieder in ihrer Heimat in Nordafrika auf. Da wissen wir auch nicht genau, wo sie sind. Und der Bereich fehlt uns ja komplett ab 2 Uhr, bis auf diese beiden Verdächtigen und die Beobachtung des Taxifahrers, dass sie in Begleitung eines Mannes war. Das ist die Zeit zwischen 2 und 7 Uhr, wo wir eigentlich von ausgehen, dass sie auf ihren Täter getroffen ist und wo wir keine Angaben von irgendwelchen Zeugen haben.
Dann bleibt es, glaube ich, dabei, dass wir sagen können, wenn jemand draußen sich durch Zufall noch an irgendwas erinnern kann oder vielleicht sogar Mitwisser der Tat sich jetzt erleichtern möchte, haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, dass sich Lebensumstände geändert haben können, dass die Leute vielleicht jetzt sagen, ich möchte mich erleichtern, ich habe da noch was zu erzählen, dann sollen die Leute sich bitte bei der Polizei melden und Hinweise geben, weil die Ermittlungen haben nicht aufgehört, wie wir durch das denn schon häufiger gehört haben, Mord verjährt nie. Suchen wir weiter nach Hinweise, versuchen weiter den Fall aufzuklären und Leute, die da Mitwisser sind oder gegebenenfalls Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei melden. Können sich bei jeder Polizeidienststelle eigentlich in Deutschland melden oder direkt telefonisch bei uns, der Polizei Essen, unter 0201 8290. Und dann wünsche ich euch noch ganz viel Erfolg bei den Klärungen der Fälle, auch speziell in diesem Fall, und bedanke mich bei dir. und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder da bist.
Henrik, danke. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.